Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Margret Irrgang.
Hallo liebe Margret, schön, dass wir heute hier bei dir in Freiburg sein dürfen. Christoph und ich freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch.
Glücksmoment. Beim Aufwachen um 3 Uhr nachts, das sanfte Rieseln des Regens. Aus dem Garten steigt der Geruch nach feuchter Erde. Und die Gewissheit, wieder einzuschlafen und morgen wieder zu erwachen. Das war ein Zitat aus deinem Buch Leuchtende Stille. In diesem Buch, Margret, beschreibst du immer wieder Glücksmomente, die dir im Laufe des Jahres widerfahren sind. Was ist für dich ein Glücksmoment?
Ja, das mit dem Glück ist ja so eine Sache, ne? Wir wollen alle glücklich sein und glauben immer, wenn wir das und das hätten oder hier oder dort seien, dann wären wir endlich glücklich. Und diese Form von Glück hat immer irgendeinen Inhalt und hat immer ein Ziel und einen Zweck. Und für mich ist ein Glücksmoment, wie gesagt, Glück ist für mich nur im Augenblick erfahrbar, für mich ist solch ein Moment der völligen Losgelöstheit, der Freiheit von allen Zwecken, ich erwarte nichts. Aber ich bin voll und ganz anwesend und auf einmal schenkt mir die Welt einen Eindruck. Und ich staune, den hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Und das ist wirklich ein Glücksmoment für mich. Und der passiert immer wieder mal im Lauf des Tages, wenn ich es schaffe, mich von diesen Grübeleien zu lösen, von den Zielen und Zwecken und einfach nur ganz im Augenblick zu sein.
Hat dann deine Tätigkeit als oder dein Sein als Schriftstellerin auch viel mit Erleben von Glücksmomenten zu tun?
Ja, das passiert schon immer wieder. Wenn ich, sage ich mal, in einem Gedicht den ganz stimmigen Ausdruck finde für etwas, das ich nur vage empfinde und plötzlich ist dieser Ausdruck da, das ist ein Glücksmoment. Oder ich finde das genau richtige Bild für eine Erfahrung, die ich hatte. Und ich denke, oh ja, das zeigt es, das sagt es nicht. Sagen wäre Alltagssprache. Aber das zeigt es. Und dann kann der Leser, die Leserin das nachvollziehen. Das sind Glücksmomente.
Hilft dir diese völlige Präsenz im Moment des Glückes dabei, das später als Schriftstellerin zu reproduzieren?
Reproduzieren würde ich es nicht nennen. Ich erschaffe es neu. Und ich finde ja, wenn ich dann am Computer sitze, finde ich ja erst den Ausdruck für das, was ich erfahren habe. Mhm. Im Moment der Erfahrung denke ich nicht. Ich erfahre nur. Und dann erschaffe ich mit Hilfe der Sprache diesen Moment neu. Und das ist ganz spannend. Das ist eigentlich die Arbeit der Schriftstellerin, ja?
Kommen dann dabei auch neue Empfindungen hinzu, die du im Moment des Glücksmomentes noch nicht empfunden hattest?
Ja, vielleicht potenziert es sich durch das Schreiben. Es wird mehr. Es wird mehr. Ich kann es jetzt anschauen. Ich kann es hören. Sprache ist ja auch Musik. Ja, das Rhythmus ist auch gleichzeitig wie ein Bild. Ich arbeite sehr bildhaft. Also sind alle Künstler da drin. Und indem ich das erschaffen habe, steht es auf einmal vor mir und ist in mir auf eine ganz neue Weise und viel plastischer als vorher. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, diese Arbeit, die ich immer wieder gerne mache.
Also wenn ich das richtig verstehe, Margret, das Erleben von Glücksmomenten ist nicht gleichzusetzen mit dem seiner Berufung nachgehen. Also die Sachen überschneiden sich, aber also ein Glücksmoment ist, wenn man das Leben erlebt als solches.
Ja.
Also kann man in diesem Sinne ein glückliches Leben haben, voller Glücksmomente, ohne seiner Berufung nachzugehen? Beziehungsweise kann man quasi seine Berufung finden und ihr nachgehen, aber auch mal nicht die Möglichkeit haben, diese Glücksmomente zu finden? Also wie hängen diese beiden Sachen zusammen für dich?
Eigentlich gar nicht. Ein Glücksmoment ist Leben. Das volle Leben in diesem Augenblick. Ich bin überrascht, was das Leben mir präsentiert. Das habe ich mir gar nicht ausdenken können. Auf einmal ist es da. Und ich muss daraus nichts machen. Mhm. Nun ist das natürlich für eine Schriftstellerin so eine etwas heikle Aussage. Die macht halt gerne was draus, aus dem, was sie erfährt. Und deshalb finden diese Glücksmomente auch immer wieder mal Eingang in meine Texte. Mhm. Aber ich möchte dazu sagen, man kann leben, einfach nur leben und das Leben genießen von Moment zu Moment. Und man muss nichts daraus machen. Das genügt voll auf.
Ist ein Glücksmoment dann so etwas wie eine Inspiration, die man ja auch nicht erzwingen kann?
Ja, es ist vor allen Dingen ein Empfangen einer Wahrnehmung. Wahrnehmung ist überhaupt so ein Thema für mich, weil ich der Meinung bin, dass wir im Alltag sehr wenig wahrnehmen, immer dann, wenn wir in unseren Gedanken sind, wenn wir grübeln, wenn wir über die Zukunft nachdenken, über die Vergangenheit, dann nehmen wir den Augenblick nicht wahr. Und wenn ich all diese Gedankentätigkeit mal loslasse, wenn mir das gelingt, dann kann die Welt, der Augenblick, so wie er jetzt ist, sich aussprechen. Und dann empfange ich das. Ja, das ist der Glücksmoment. Und das kann eine Inspiration sein, die weiterführt zu etwas anderem. Mhm. Eben zu vielleicht einem Text oder aber auch meinetwegen zu einem neuen Gericht, das ich mittags kochen will. Oder die Inspiration könnte sein, ich rufe jetzt mal meine Freundin an. Oder ich gehe heute Mittag zum See. So gesehen kann das eine Inspiration sein, ja. Aber es ist etwas, was ich mir nicht ausdenken konnte. Ich habe es empfangen vom Leben.
Und spürst du das in deinem Leben, wenn du in einer Phase bist, wo du öfter so Glücksmomente empfängst, beziehungsweise in einer Phase, wo sie vielleicht weniger passieren oder du weniger empfangsbereit dafür bist, aus welchem Grund auch immer?
Ja.
Fühlst du dich dann auch, sagen wir, glücklicher beziehungsweise unglücklicher?
Ich fühle mich mehr oder weniger an das Leben angeschlossen. Und wenn ich zu sehr in meinen Gedanken bin, in meinen Plänen, in der To-Do-Liste, dann habe ich das Gefühl, dass das Leben an mir vorbeigeht. Und dann kommen auch diese Inspirationen nicht. Und ja, so gesehen geht es mir dann nicht so gut. Und dann muss ich wieder schauen, wie komme ich in diese Empfangsbereitschaft hinein.
Zum Leben gehört oftmals auch der Tod oder zumindest hängen diese beiden Sachen nach unserem westeuropäischen Verständnis sehr eng miteinander zusammen. Du schreibst im Zen-Buch der Lebenskunst, ich zitiere, jeder von uns hat die eine oder andere Einweihung in die Grausamkeit des Lebens erhalten. Aber müssen wir darunter leiden? Leiden ist das, was wir aus dem Schmerz machen. Und Leiden ist ein Zeitproblem. Wir spinnen um den Schmerz herum eine Geschichte und solche Geschichten haben die Eigenschaft, unendlich zu sein. Möchtest du damit sagen, dass Schmerz zum Leben dazugehört, wir aber nicht darunter leiden müssen? Und wie hängen Lebensglück und der Umgang mit Schmerz und Leiden zusammen?
Ja, der Schmerz gehört auf jeden Fall zum Leben. Jeder und jede von uns hat immer wieder etwas erfahren, das wirklich schmerzhaft ist. Wir haben Scheidungen hinter uns, uns sind liebe Menschen gestorben, wir haben vielleicht unsere Arbeit verloren, sind krank geworden, jemand Liebes ist krank geworden. Ja, und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und es gibt, ich mache jetzt mal einen Ausflug in den Buddhismus, es gibt diesen berühmten Ausspruch von Buddha, ich lehre nichts weiter als das Beenden des Leidens, wobei nicht ganz klar ist, ob er das wirklich gesagt hat, aber es wird so überliefert. Und Buddha lehrt, dass Schmerz nicht dasselbe ist wie Leiden. Leiden ist das, was wir um den Schmerz herum als Geschichten uns erzählen. Also wenn ich sage, ich bin als Kind von meinem Vater verlassen worden, dann kann ich endlos eine Geschichte darüber spinnen und kann sagen, deshalb geht es mir so schlecht. Und deshalb passiert mir immer, dass ich immer die falschen Männer kennenlerne. Das kann man endlos ausspinnen. Und der Buddha sagt, das ist nicht der Punkt. Du erschaffst dir dein Leiden selbst im Geist. Und jetzt kehre zurück zu dem reinen Schmerz. Und ich kann sagen, wenn wir wirklich in den Schmerz selber hineingehen, in das, was passiert ist, und darin verweilen und es weder wegschieben noch leugnen noch mit irgendeiner rosaroten Zuckersoße übergießen und sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, sondern wenn wir uns dem wirklich stellen, dann passiert etwas. Dann stellen wir fest, dass wir erstens das aushalten können und zweitens, wenn wir diese Geschichten nicht drumherum spinnen, dass sich etwas ganz Neues eröffnet, eine neue Kraft in uns, eine neue Stärke, mit der wir den Schmerz annehmen und verwandeln können. Aber das können wir erst, wenn wir diese ganzen geistigen Gebilde, die wir da aufgebaut haben, das Grübeln, das Beklagen oder auch das Hoffen, wenn wir das weggelassen haben, sondern einfach ganz klar anwesend sind, sagen, oh, sieh an, das ist jetzt passiert und das ist jetzt da und genau das empfinde ich. Dieser Moment ist immer auszuhalten, habe ich festgestellt, und dann können wir damit umgehen.
Hast du diesen Umgang mit dem Schmerz auch durch deine Zen-Praxis, durch Achtsamkeit und Meditation gefunden bzw. erlernt?
Ja, ich habe es vertieft, ja. Ich glaube, ich konnte es schon als Kind, weil ich in schwierigen Verhältnissen groß geworden bin. Ich hatte viel Gelegenheit, das zu trainieren. Aber nachdem ich ins Zen gekommen bin, habe ich dafür eine Anleitung und eine Praxis bekommen. Und dann wurde es sehr viel leichter.
Und du sprachst vorher davon, dass man den Schmerz in etwas verwandeln kann. Was meinst du damit? In was kann man den Schmerz verwandeln?
Schmerz ist reine Energie. Ja. Und mit Energie kannst du immer was anfangen. Also du kannst ganz konkret mit dem Schmerz arbeiten und zum Beispiel ein Lied drüber schreiben oder dich ans Klavier setzen und den Schmerz ausdrücken oder ein Gedicht schreiben. Das könnte man machen. Oder aber einfach zu sehen, ich öffne mein Herz, ja, für alle, die ebenfalls Schmerz erfahren. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Es macht uns weich und weit.
Und hat dir der Schmerz, den du in deinem Leben erfahren hast, dich in deinem Künstlerdasein geprägt? Würdest du anders schreiben, wenn du diese Erfahrungen nicht gemacht hättest?
Ja, unbedingt, absolut. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Das ist ein bisschen ein böser Satz, aber ein Schriftsteller, der nie gelitten hat, ist keiner. Und ja, ich denke, ich sage das jetzt mal von mir aus, wenn ich über die dunklen Seiten des Lebens und meine dunklen und schwierigen Erfahrungen schreibe und wirklich ganz tief hineingehe, dort tief hineingehe und da ehrlich und authentisch bin und dafür eine Sprache finde. Und wenn ich das dann in die Welt hinausstelle, habe ich immer wieder gesehen, dass meine Leserinnen und Leser sich davon angesprochen fühlen und sagen, ja, das ist zwar im Detail etwas anderes, ich habe es ein bisschen anders erlebt, aber ich kenne das, ich kenne diese Tiefe, ich kenne diesen Schmerz und das trifft mich jetzt, das berührt mich jetzt. Denn wenn wir als Künstler Und ich denke, das gilt genauso für Komponisten und das gilt auch für Maler. Wenn wir wirklich in die Tiefe gehen und in den Grund des menschlichen Seins, dort unten treffen wir uns mit allen anderen. Diesen Grund teilen wir mit allen anderen. Und das ist ganz wunderbar, dann zu sehen, wie da Begegnungen entstehen, zum Beispiel bei Lesungen. Ja, ich lese dann so eine Passage vor und dann kommen die Menschen und sagen, ja, ich danke Ihnen, das kenne ich, jetzt habe ich etwas verstanden. Das sind die Momente, die wirklich wichtig sind. Und dafür brauchen wir den Schmerz, sage ich jetzt mal.
In diesem Sinne, Künstler ist kein Beruf, den man ergreift. Es ist eine Berufung. Ich zitiere aus deinem Zen-Buch der Lebenskunst. Margret, wie war dein Weg zu deiner Berufung?
Ja, ich habe dafür so einen verkürzten Satz. Ich sage immer, da ich nichts anderes gelernt habe, musste ich schreiben. Ja, das klingt witzig, aber es ist tatsächlich etwas dahinter. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin groß geworden in der Nachkriegszeit, deutsche Nachkriegszeit. Das ist was ganz anderes als heute, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr seid sehr viel jünger als ich. Und damals wurden Kinder nicht gefragt, was sie eigentlich wollen. Damals wurde den Kindern gesagt, du hast das und das zu tun. Und ich hatte leider nur künstlerische Begabungen. Ich hatte eine Eins in Musik, ich hatte eine Eins in Kunst. Und ich habe dann so rumgeträumt und gesagt, ich möchte Musik studieren, ich möchte Kunst studieren. Und meine Mutter hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und hat mich aus der Schule genommen, als ich 16 war. Und hat mich, wie man das damals so nannte, in eine Behörde gesteckt. Und da saß ich also in einer Behörde im Büro. Und da ich weiterhin mein Geld verdienen musste, kam es also nie zu einem Kunst- oder Musikstudium. Und das einzige Ausdrucksmittel, für das man keinen akademischen Abschluss brauchte, war das Schreiben. Und so habe ich angefangen zu schreiben, denn es gibt einfach Ausdrucksmenschen. Das hat mir auch mal ein Musiktherapeut gesagt. Du bist ein Ausdrucksmensch. Es gibt auch andere, die müssen das nicht haben, aber du musst. Und so habe ich angefangen zu schreiben. Und heute muss ich sagen, das war gar nicht so dumm. Denn so wie ich schreibe, ist Musik drin. Im Schreiben brauche ich den Rhythmus, ich brauche eine Melodie für meine Sätze, also die Musik ist aufgehoben. Und ich schreibe sehr bildhaft, also ist auch die bildende Kunst drin aufgehoben. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Leben hat mich eigentlich an den richtigen Ort gestellt.
Ist dann das, was du versuchst zu erschaffen, so etwas wie ein Gesamtkunstwerk, was also möglichst viele Kunstformen beinhaltet?
Also nicht als Absicht. Gesamtkunstwerk ist ja immer so ein riesiger Begriff. Also das möchte ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber ich freue mich, wenn es mir gelingt, in einem Text melodisch zu sein, rhythmisch zu sein und bildhaft zu sein. Und manchmal gelingt mir das. Ich kann es mir nicht vornehmen. Jetzt kommen wir wieder auf den Moment. Es wird mir geschenkt oder nicht.
Planst du deine Texte in diesem Sinne auch nicht groß voraus? Sie entstehen einfach, jetzt auch einfach wirklich in der Länge und im Bogen. Oder wie kommt das?
Ja, es kommt jetzt ganz darauf an, was ich schreibe. Also, wenn ich, sagen wir mal, so ein Buch schreibe wie das Zen-Buch, was erwähnt worden ist, dann brauche ich einen großen Bogen und den muss ich planen. Das ist ganz klar. Und ich muss wissen, was in etwa in welchem Kapitel passiert und wie komme ich von A nach B, ja? Und was geschieht dazwischen. Aber dann versuche ich, lauter kleine Bögen zu erschaffen. In jedem Kapitel einen kleinen Bogen. In jedem Kapitel einen kleinen Bogen. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass Inhalt, Thema und Sound zusammenpassen müssen. Ja? Und deswegen ist das jedes Mal ein anderer Zugang eigentlich. Ich fange immer wieder von vorne an. Ich mache mir klar, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann lasse ich es mal laufen. Mhm. Was mir gelungen ist, sehe ich erst hinterher. Dann trete ich zurück. Dann lese ich meine Texte laut vor. Und dann merke ich sofort, also hier stimmt der Rhythmus nicht. Und nein, diese Melodie ist falsch oder das Bild ist schief. Und dann wird gearbeitet.
Und das ist dann eine Arbeit, die weniger jetzt auf dieser Frequenz ist und mehr so mit dem Kopf und dem erlernten Handwerk, genau. Meinst du?
Dann kommt das Handwerk rein. Ja, das man natürlich auch haben muss. Ich habe vorhin gesagt, Schreiben ist die einzige Kunst, die man nicht akademisch lernen kann. Heutzutage gibt es Schreibschulen, sehr, sehr gute. Ich war da nie, aber ich habe es gelernt durch Lesen und durch mich unterhalten mit anderen Autoren und immer wieder zu schauen, wie machen die denn das? Mhm. Also Handwerk ist enorm wichtig. Und was noch wichtiger ist, habe ich festgestellt, dass man seine eigene Sprache kennen muss. Es wird immer gesagt, ja, wie finde ich meinen eigenen Stil? Das werde ich manchmal gefragt. Man kann ihn nicht suchen. Jede Autorin, jeder Autor hat seine, ihre Sprache. Eine ganz bestimmte Sprache, die man trainieren kann, die man schulen kann, die man erweitern kann. Aber diese Sprache kann gewisse Dinge und andere kann sie nicht. Meine Sprache zum Beispiel kann keine 500-Seiten-Romane. Da verweigert die sich. Aber sie kann die ganz kurze Form. Sie kann Gedicht und sie kann auch mal Essay. Das schafft sie. Und wenn ich ein Buch schreibe, schafft sie es, kurze Kapitel zu schreiben. Ja. Und das muss man wissen. Denn wenn eine Autorin sich verrennt in vielleicht in die Vorstellung, ich möchte jetzt den ganz großen 600-Seiten-Roman schreiben und kann das nicht, dann wird es sehr unangenehm. Dann bleibt man stecken.
Du sprachst gerade davon, dass deine Sprache Kurzformen kann. Auf deiner Website, Margret, schreibst du über dich selbst. Margret Irrgang schreibt Romane, schmale, Erzählungen, kurze und Gedichte, knappe. Steckt hinter dieser Aussage eben mehr als eine Vorliebe für Kurzformen und steht sie auch im Zusammenhang vielleicht mit deiner Lebenseinstellung?
Ja, das würde ich schon so sagen. Ich liebe das Einfache. Ich mache ungern Smalltalk. Ich bin sehr unfähig zum Smalltalk. Das bedauern viele Menschen. Mit mir kann man nicht einfach mal so über X und Y plaudern. Ich komme dann immer gleich auf einen Punkt. Und das kann sehr unangenehm werden für andere. Also vor allen Dingen, ich liebe die Essenz der Dinge. Die Essenz der Dinge. Also ich gehe eigentlich immer sofort in die Tiefe und gucke, ja, worum geht's denn hier eigentlich? Und kann man noch ein bisschen tiefer schürfen? Und darüber kann man sich dann fundiert unterhalten. Also ganz bestimmt, ich liebe Einfachheit, ich liebe auch Kürze, Prägnanz, ja, Stille sowieso. Ja, es ist eine Lebenseinstellung.
Ist das für dich auch Teil des Handwerks, herauszufinden, wer du bist, was dich ausmacht und was du liebst, damit du das dann in deiner Kunstform zum Ausdruck bringen kannst?
Ich weiß nicht, ob es Teil des Handwerks ist. Es ist auf jeden Fall Teil meiner täglichen Lebensgestaltung. Ich schaue immer wieder, wo stehe ich jetzt gerade? Was tue ich jetzt gerade? Handwerk weiß ich jetzt nicht, ob es das ist. Das Handwerk setzt ja um. Mhm. Das, was schon da ist. Vielleicht kann ich das mal so erzählen. Ich vergleiche meine Sprache immer gern mit einem Pferd. Ich weiß nicht, ob ihr mal geritten seid. Ich bin ganz früher mal geritten. Und Pferde sind ja sehr unterschiedlich. Jedes Pferd ist anders. Und man kann es bis zu einer gewissen Weise dressieren, man kann es trainieren, man kann ihm sagen, du gehst jetzt hier, du gehst jetzt da lang, aber alles wird es nicht mit sich machen lassen. Und ich merke das bei meiner Sprache auch. Sie verweigert sich ganz plötzlich einigen Dingen. Und dann nützt mir mein Handwerk nichts mehr, dann nützt mir genauso wenig wie dem Reiter seine Gerte nichts mehr nützt. Das Pferd will nicht, die Sprache will es nicht. Und dann muss ich andere Umwege, Auswege, Wege suchen. Das zu wissen ist wichtig.
Was sind das für Umwege oder Auswege?
Ich habe das mal probiert, einen längeren Roman zu schreiben. Also der Verlag hat mal eins meiner Bücher Roman genannt, das hat aber auch nur 150 Seiten, das ist gar nichts. Ne? Und dieser längere Roman, der war so pottlangweilig. Ich habe den gelesen und habe gedacht, das ist ja ein Gelaber, das kann ich nicht lesen. Und dann habe ich angefangen zu kürzen und habe rausgeschmissen. Also das ist zum Beispiel ein Weg, der mir sehr wichtig ist. Loslassen, weniger werden, rauskürzen bitte. Und ich denke, das machen manche Autoren viel zu wenig. Ich bin zum Beispiel etwas allergisch gegen Adjektiva. Ja? Mir reicht es oft, einfach das Substantiv hinzustellen. Und das aber wiederum zu stellen in einen Kontext von Verb und Substantiv, wo zwischen den beiden etwas passiert und das nicht benannt werden muss, durch zum Beispiel sowas wie schön, großartig oder traurig oder so. Das ist meistens überflüssig.
Das erinnert mich an das Gespräch, was wir hatten, Alessandro, nur als kleine Parenthese, wo wir darüber gesprochen haben, ob im heutigen Unterricht zu viele Adjektive und zu wenig Verben verwendet werden. Es wird immer gesprochen über das Ergebnis. Der Klang ist schön, er ist frei. Es wird aber nicht genügend, nach meinem Dafürsein, darüber gesprochen, wie man überhaupt erstmal zu diesem Ergebnis kommt, wie der Prozess aussehen sollte, wie der Weg aussehen sollte. Und das führt, glaube ich, in der Wahrnehmung des Schülers, des Studierenden dazu, dass man sich auch beim eigenen Üben zu sehr an einem Ideal oder einem gewissen Klang oder einer Vorstellung festhält, anstatt, wie du es wahrscheinlich befürworten würdest, im Moment des Übens zu sein und zu beobachten, was passiert gerade in meinem Körper und sich frei zu machen von den Erwartungen, die man an sich selbst stellt und offen zu werden für das Ergebnis, was da kommen könnte. Und das hatten wir damals in diesem Gespräch auch thematisiert. Ja. Und das erinnert mich jetzt gerade daran, als du darüber sprachst, ja, wir müssen die Adjektive mal rauswerfen.
Ja, ja, sehr gut, ja.
Du hast vorhin deinen Weg zu deiner Berufung beschrieben und hast über deine künstlerischen Begabungen gesprochen. Sind oder ist eine Begabung die Voraussetzung für eine Berufung und daran anschließend ist oder sollte jeder Beruf eine Berufung sein?
Ja, Berufung ist natürlich auch so ein großes Wort. Ich glaube, das würde ich heute gar nicht mehr benutzen. Aber jetzt steht es im Raum.
Und es steht geschrieben. Auch. Wer schreibt, der bleibt.
Genau, so ist es. Ich habe es selber geschrieben. Ja, eine Begabung. Es wird ja immer gesagt, jeder kann singen. Das habe ich neulich erst wieder gehört. Und eigentlich kann auch jeder bildnerisch arbeiten, wenn er geschult wird. Schreiben kann sowieso jeder, weil wir haben ja alle schon mal einen Einkaufszettel geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich denke einfach, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, man sagt das heute nicht, aber ich glaube nach wie vor an die Begabung. Eine Begabung alleine aber ist viel zu wenig. Die muss ja freigeschaufelt werden, die muss geschult werden, die muss trainiert werden, die braucht auch einen Weg. Man muss ihr zeigen, wo geht es denn lang? Was ist denn sinnvoll? Was mache ich denn jetzt damit? Und da kommen auch noch ganz viele andere Menschen ins Spiel. Sowas wie Lehrer, Mentoren. Hm. Ich hatte auch eine Mentorin, Hilde Domin. Eine ganz tolle, wunderbare Dichterin, die ich bis heute verehre. Die Begabung ist die Voraussetzung. Aber so viel Begabung wird verschleudert, liegt brach bei vielen, vielen Menschen. Und es tut mir fast leid, wenn ich manchmal sehe, wie eine Freundin von mir da einfach so Skizzen hinwirft und ich gesagt habe, du, das ist doch ganz toll. Und sie sagt, ach, weißt du, ja, das haben sie mir früher auch gesagt, aber mein Lebensweg ist anders gelaufen. Das ist sehr schade. Ja, da versickert sehr viel. Und das künstlerische Arbeiten, das ist einfach etwas, was uns selbst beglückt und was wir auch der Welt schenken können. Und deswegen finde ich immer, Begabung darf nicht brachliegen. Wir müssen sie fördern, auch in anderen, in uns und in anderen. Und ob das jetzt die Vorbedingung ist für eine Berufung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die einen enormen Willen haben und mit Hilfe des Willens und eines Trainings und guter Mentoren, Lehrer sehr viel erreichen und sehr viel können. Ist nicht mein Weg, aber ich erkenne an, dass es ein möglicher anderer Weg ist. Ja.
Was ist denn überhaupt eine Berufung? Weil man kann dem ja verschiedene Bedeutungen geben. So wie ich das jetzt bei dir raushöre, meinst du mit Berufung nicht unbedingt etwas, womit man dann seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern seiner Berufung nachgehen, habe ich jetzt so verstanden, man geht seiner Natur nach. Also man macht eine Tätigkeit, die in einem sozusagen drin liegt, für die eine Begabung da ist. Und dadurch tut man sich und vielleicht der Umwelt, die das mitbekommt, was Gutes, unabhängig davon, ob man jetzt den ganzen Tag nur das macht oder was anderes. Verstehe ich das richtig?
Ja, in dem Begriff Berufung steckt ja der Begriff Ruf. Und ich hatte selbst das Gefühl, als ich da in dieser Behörde saß, den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag, getippt und abgelegt und ich weiß nicht was, da hatte ich das Gefühl, das kann nicht alles sein. Da ruft mich noch was ganz anderes. Aber was ist es? Und wenn man dann keine Anleitung hat, wenn man auch in einer Umgebung lebt, die einem überhaupt keine Inspiration gibt, sondern einen sogar noch hindert daran, diesen Ruf ja überhaupt zu hören, ich habe ihn gehört, und ihm zu folgen, dann wird die Sache schwierig. Und deswegen habe ich vielleicht auch diesen Begriff, diesen sehr großen Berufung gewählt. Also ich saß dann da und habe gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja nichts anderes gelernt. Und etwas aber will ausgedrückt werden. Mit welchen Mitteln? Wie gesagt, ich fand zum Schreiben. Der Ruf ist etwas, der uns ereilt, sage ich mal, etwas großartig. Wir hören den. Und was wir daraus machen, das ist unsere Sache. Und das hat überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun oder mit dem Anstreben eines bestimmten Berufes, sondern es hat damit zu tun, dass wir ganz werden, dass wir das Gefühl haben, ja, hier gehöre ich hin. Ja, das ist das, was ich tun soll. Von mir aus, von innen her und nicht von anderen, die mir sagen, nein, nein, das hast du nicht zu machen. Wir wollen, dass du das und das tust. Es gibt in uns eine Instanz, die ganz genau weiß, und zwar immer wieder aufs Neue, das verändert sich im Laufe des Lebens, die genau weiß, jetzt ist das und das wichtig. Mhm. Und dem muss ich folgen. Denn wenn ich das nicht tue, dann ganz klar gesagt werde ich krank. Ja. Und das ist mir passiert, als ich da in dieser Behörde saß. Und ich war klug genug, ich habe ja auch immer psychologische Werke verschlungen, ich war klug genug zu sagen, ja, du musst dein Leben ändern. Das ist der Ruf.
Wir hatten ja am Anfang von Glücksmomenten gesprochen. Und du hattest auch klar differenziert zwischen dem Erleben von Glücksmomenten und dem Folgen seiner Berufung. Wie würdest du dann diesen Zustand beschreiben, dem man sich, denke ich, nähert, je mehr man dieser Instanz folgt und dem Ruf folgt und, sagen wir mal, auch immer mehr zu sich findet im Endeffekt oder nach Hause geht? Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Hat das was auch mit Lebensglück zu tun, auf eine andere Weise als ein Glücksmoment?
Also es hat damit zu tun, sich mit sich selbst stimmig und wohl zu fühlen. Das eigene Leben ist stimmig. Das heißt nicht unbedingt, dass es Glück ist oder dass man immer glücklich ist. Das kann auch schwierig sein. Es kann sogar schmerzhaft sein. Man kann ringen müssen, man kann kämpfen müssen. Aber all das fühlt sich stimmig an. Es ist eine Instanz in uns, die uns ruft. Und es ist nicht von außen auferlegt. Und das fand ich immer sehr wichtig. Mir hat man sehr oft gesagt, was ich gefälligst zu tun habe. Andere Leute wissen das immer sehr gut. Aber in dem Moment, in dem ich genau das tue, wozu ich gerufen bin, fühle ich mich ganz. Ich bin nicht mehr zersplittert. Ich bin ganz. Und da gehört der Schmerz dazu, die Schwierigkeit, alles. Macht nichts. Fühlt sich gut an.
Dass für dich die Berufung aber kein Selbstzweck ist, sondern auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Menschheit, finde ich, macht das folgende Zitat deutlich. Vielleicht ist das Schreiben meiner Bücher ein Versuch, aus meinen Versäumnissen und denen meiner Familie und meines Landes gute Medizin für andere zu machen. Das ist aus der Kostbarkeit des Augenblicks. Ist es dir als Schriftstellerin, als Künstlerin wichtig, Selbstreflexion zu praktizieren und zu wissen, woraus deine Berufung möglicherweise entspringt? Macht dich das letztlich zu einer besseren Schriftstellerin? Und glaubst du, dass dadurch auch ein Einfluss, eine Veränderung in der Gesellschaft herbeigeführt werden könnte?
Also ich finde es enorm wichtig, mich selbst immer wieder zu befragen. Und wenn ich das in einer großen Tiefe tue, dann erreiche ich diese Ebene, in der wir uns eben alle begegnen können. Und so wird mein Schreiben auch zu einer Aufgabe, die ich nicht für mich behalten kann. Ich denke, als Schriftstellerin muss ich mich selbst kennenlernen. Dadurch kenne ich andere besser. Ich erkenne, wo sie stehen. Ich erkenne aber auch, wo die Gesellschaft steht. Was stimmt nicht in dieser Gesellschaft, weil wir ja aus Individuen bestehen? All das muss ich im Blick behalten. Und es gehört zu meiner Arbeit dazu. Ich kann mich nicht abschließen mit meiner sogenannten Berufung. Dieser Ruf geht immer ins Ganze, ins große Ganze. Und je älter ich werde, desto mehr beobachte ich, was in der Welt los ist, befasse mich mit Politik, mit den ganzen gesellschaftlichen Strömungen und weiß, mit jedem Satz, den ich da hineingebe, in die große, weite Welt, erschaffe ich mit diese Gesellschaft. Auf eine winzige Weise, aber ich erschaffe sie mit. Und es gibt ja dieses schöne Bild, das ich so liebe, aus der hinduistischen Mythologie. Das ist das Bild vom Netz des Indra. Da heißt es, Gott Indra hatte ein Netz geknüpft und jeder Knoten in dem Netz war ein Juwel, in viele Facetten geschliffen. Und sobald in diesem einen Juwel eine Veränderung stattfand, spiegelten alle anderen Juwelen die Veränderung mit. Und nun sagt diese Mythologie, jedes Lebewesen, wir, die Tiere, die Pflanzen, sind ein solches Juwel. Und wenn in uns eine Veränderung stattfindet, dann spiegeln auf ganz subtile Weise alle anderen Juwelen diese Veränderung mit. Und das ist das, woran ich glaube, was ich auch sehe. Sobald ich einen Satz hineinstelle in die Welt, habe ich ein klitzekleines bisschen verändert im großen Ganzen. Wenn ich das nicht, ja, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, würde ich nicht mehr schreiben können.
Wäre es deswegen auch so wichtig, dass jeder Mensch den Ruf hört und seiner, nennen wir es jetzt, Berufung nachgeht, damit er sich mit sich selber, wie sagtest du, stimmig und ganz fühlt und dadurch auch den bestmöglichen Einfluss auf die Außenwelt hat?
Ja, es kommen ja noch ein paar andere Kriterien hinzu. Also, wenn ich das jetzt mal auf den Buddhismus beziehe, denn das finde ich jetzt ganz interessant, kann man auch auf die Lebensgestaltung beziehen. Der Buddhismus beruht immer auf drei Pfeilern: Prajna, Sila und Samadhi. Und das heißt, das eine ist die Meditation, Versenkung, Samadhi. Und das andere ist Prajna, das ist Weisheit. Das ist das, was wir lernen können. Und dann gibt es Sila. Und Sila ist die Ethik. Und ich denke, wir brauchen eine Ethik, ohne die wir Künstler eigentlich nicht arbeiten können. Wir können nicht einfach irgendetwas in die Welt stellen und sagen, naja, das ist jetzt stimmig für mich und das ist vielleicht für das große Ganze zerstörerisch. Es gibt sehr viele Beispiele dafür. Eine Ethik kann man auf verschiedene Weise fassen, bekommen, trainieren, empfangen. Man kann sich orientieren an irgendwelchen großen ethischen Schulen. Das können die Religionen sein oder die Philosophen. Oder man kann so tief hineingehen, zum Beispiel in der Meditation, dass man diesen tiefen Bereich des allgemein Menschlichen erreicht und dann auf einmal erkennt, was ist heilsam und was ist unheilsam. Und im Buddhismus wird zum Beispiel nie von richtig und falsch gesprochen, weil das ist abhängig von persönlichen Vorlieben und Urteilen, aber es wird davon gesprochen, ist das, was ich sage, denke, tue, heilsam für mich und die anderen oder ist es unheilsam? So, und ich glaube, dass wir ohne eine Ethik, wie immer wir sie formulieren wollen und wo immer wir sie finden können, eine Ethik, die heilsam ist für das Ganze, auch als Künstler nicht auskommt, zumindest nicht als Schriftsteller. Vielleicht gilt es nicht so sehr für Musiker und vielleicht auch nicht so sehr für bildende Künstler, aber wir, die mit dem Wort arbeiten, wir müssen uns sehr genau überlegen, was formulieren wir da, wie formulieren wir es, wie kann das missverstanden werden und wem biete ich das an im großen Ganzen? Wer hört das? Wie hören Sie das?
Siehst du da bei einigen deiner Kolleginnen und Kollegen Defizite?
Ja,
derer sie sich bewusst sind?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Bewusst nicht. Aber ich finde ja, dass wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder an uns arbeiten müssen. Wir müssen uns wirklich ganz klar erkennen und auch schauen, warum sage ich das jetzt? Das ist auch noch so ein Punkt. Sage ich das jetzt, weil ich weiß, da springen die Medien drauf an und da werde ich zitiert und dann werde ich interviewt und dadurch werde ich bekannt, zum Beispiel. Das gibt es ganz häufig. Oder sage ich etwas, auch wenn es gegen den derzeitigen Trend und gesellschaftlichen Konsens ist, aber ich meine, das ist genau das, was unsere Gemeinschaft braucht. Das wollen Sie vielleicht nicht gerne hören. Aber ich sage es.
Diese Ethik, Meinst du es also besonders für Künstler und nochmal besonders für Schriftstellerinnen und Schriftsteller wichtig, weil sie ja für alle verständlichen Inhalt, sage ich jetzt, in die Welt setzen? Aber wenn ich das jetzt weiterspinne, ist sie ja gewissermaßen für uns alle wichtig, weil wir einfach durch unser Leben, unser Dasein schon eine Außenwirkung haben, oder? Und wie du auch gesagt hast, Leben ist ja eine Kunst. Also wir sind in dem Sinne vielleicht alle Künstler. Das, was etwas Kunstvolles von etwas Nicht-Kunstvollem unterscheidet, ist vielleicht, dass es bei vielen Menschen etwas auslöst, dass es auf dieser tiefen Ebene kommuniziert, wie du vorher gesagt hast. Aber so oder so finde ich, jeder von uns hat ja eine Wirkung nach außen. Wäre es in diesem Sinne wichtig, dass wir alle, sei es an den Schulen oder sonst wie, so eine Ethik erlernen und vielleicht sogar eben durch Achtsamkeit und Meditation?
Ja, ich würde mich freuen, wenn das auch schon in Schulen gelehrt wird. Ich weiß, dass es inzwischen in Schulen Achtsamkeitsprogramme gibt, auch schon für die kleinen Kinder. Die meditieren zum Beispiel mit Steinen. Ich benutze ja gerne den Begriff Künstler des Lebens, was anderes ist als Lebenskünstler. Bei Lebenskünstler, da haben wir immer so die Vorstellung, naja, das ist einer, der liegt in der Hängematte und lässt sich gut sein den ganzen Tag, ist ein bisschen faul. Aber ein Künstler des Lebens ist nochmal was anderes. Der oder die weiß, dass sein oder ihr Leben ein Kunstwerk sein kann. Und an einem Kunstwerk muss man natürlich arbeiten. Und da kommen dann wieder dieselben Kriterien rein, wie bei zum Beispiel einem Essay oder einem Gedicht oder einer Erzählung. Da können wir uns fragen, was drückt denn mein Leben aus? Was für ein Kunstwerk habe ich denn da? Hat es eine Melodie? Hat es einen Rhythmus? Was sagt es anderen Menschen, meinen Partnern, meinen Nachbarn, meinen Kollegen? Nähre ich sie mit meinem Leben oder störe ich sie vielleicht? Oder irritiere ich sie damit auf ungute Weise? Also wir können unser Leben zu einem Kunstwerk machen und dazu gehört dann alles, was ich bisher gesagt habe über meine Arbeit, das kann jeder für sich umsetzen im Leben. Und die Ethik gehört dazu. Und wir leben ja eigentlich in einem christlichen Land. Es wäre eine Ethik da, die leider ein bisschen durch religiöse Hierarchien ein bisschen, na sagen wir mal, verdunkelt wurde für viele Menschen, dadurch nicht mehr so richtig annehmbar ist. Aber unsere Gesellschaft steht auf einer ethischen Grundlage und wir haben ein Grundgesetz. Das ist eine ethische Grundlage. Ja? Und wenn wir uns damit mal befassen und mal gucken, ganz einfach für sich selber, könnte jeder mal schauen, wie sieht mein Leben aus im Spiegel dieser Texte? Wie fühlt sich das an? Da könnte man zum Beispiel mal anfangen.
Liebe Margret, du befasst dich sehr viel mit dem Zen. Könntest du unseren Zuhörenden zum Einstieg in diesen Abschnitt erklären, woher der Begriff Zen kommt und wie Zen entstanden ist?
Ja, es hat ja jede Religion ihre mystische Seite. Wir kennen die christlichen Mystiker, Meister Eckhart zum Beispiel. Und die mystische Seite des Islam ist der Sufismus. Und die mystische Seite des Buddhismus ist das Zen. Und Mystik heißt, dass die Menschen sich nicht nach Schriften oder Hierarchien richten, sondern eine ganz eigene Erfahrung des letzten Urgrundes haben wollen. Dieser Urgrund kann ganz verschiedene Namen tragen, hat im Laufe der Jahrtausende Namen bekommen wie die Quelle alles Seins, das tiefe Bewusstsein oder der Name aller Namen Gott. Und Mystiker wollen eine persönliche Erfahrung dieses Urgrunds haben. Und wir wissen, dass die mystischen Seiten der Religionen nicht immer gut auskommen mit den Religionen, die Institutionen sind, mit Hierarchien, mit Geboten, mit Menschen, Priestern, die diese Erfahrung vermitteln wollen an andere. Und was jetzt das Zen betrifft, das Zen ist in wirklich seiner allerreinsten Form eine Erfahrung. Das Zen strebt danach, total in diesem Augenblick die Erfahrung des Urgrunds, des tiefen Seins, der Quelle zu machen. Entstanden ist es ursprünglich in China als Chan und es kam dann nach Japan und hat eigene Rituale entwickelt. Natürlich gibt es auch Rituale im Zen, jede Menge. Die muss man nicht machen, kann man aber. Zen ist das vollkommene, klare Gewahrsein dieses Moments mit allem, was er beinhaltet, mit allem, was er mir gerade bringt. Das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, nicht zu grübeln, nicht nachzudenken, sondern zu schauen, was ist jetzt? Das ist ganz simpel gesagt das Zen. Es gibt da so schöne Geschichten immer. Zen ist ja voller Geschichten. Also zum Beispiel die, dass ein junger Novize mit seiner Zen-Meisterin durch den Zen-Garten geht. Der ist jetzt natürlich ganz aufgeregt. Endlich hat er die Meisterin mal für sich alleine. Und dann sagt er, Meisterin, bitte erklären Sie mir, was ist Zen? Und die Meisterin bleibt stehen an einem Jasminbusch, beugt sich darüber und sagt, riechst du, wie wunderbar dieser Jasmin riecht? Ja, das ist die Geschichte. Und was sie ihm zeigen wollte, war, du kannst Zen nicht erklären. Du kannst nicht einmal darüber nachdenken. Dann hast du schon verloren. Aber du kannst deine Sinne öffnen, weit öffnen und schauen, was in diesem Augenblick in der Welt los ist. Zum Beispiel ein Jasmin, der riecht, oder ein Vogel, der singt. Und wenn du in diesem Moment total anwesend bist und das wirklich in der Tiefe wahrnimmst, jetzt kommen wir wieder auf meinen Begriff des Glücksmoments, dann ist Zen in diesem Moment und dann bist du in einer Tiefe und die kann man immer weiter ausbauen, die dich dem Urgrund nahe bringt. Und dort unten bist du verbunden mit der ganzen Menschheit, mit dem Menschlichen an sich. Und deswegen sagen wir auch immer, es gibt nicht das Zen. Oder ich sag's mal anders. Wir sagen immer gerne als Frage, ist Zen in diesem Augenblick? Ist zum Beispiel Zen in dem Schneiden meiner Mohrrübe? Ist da Zen drin oder ist es nicht? Grüble ich darüber nach? Habe ich mir überlegt, was kommt denn jetzt als nächstes? Brauche ich jetzt noch Kartoffeln? Oder ist Zen drin? Und ich bin ganz und gar beim Schneiden dieser Mohrrübe. Und so kann man das alles anschauen. Ist Zen im Zupfen meines Unkrauts? Ist Zen an diesem Morgen, wenn ich aufwache und einfach spüre, ah, ich bin lebendig?
Ist Zen also gewissermaßen ein Handwerkszeug auch, um das Leben als solches zu erfahren, Glücksmomente zu erleben und vielleicht auch seinen Ruf zu hören? Oder ist Zen auch ein Ruf?
Zen ist das Handwerkszeug, das ist ein guter Begriff, ja. Das Handwerkszeug besteht darin, dass ich immer wieder in diesen Augenblick zurückkehre. Und da gibt es Möglichkeiten, das zu lernen. Also Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, immer wieder zwischendurch am Tag, wenn ich merke, ich bin wieder im Rennen. Ich muss wieder meine To-Do-Liste abarbeiten und habe im Kopf schon die nächsten 10 Schritte, die ich abhake. Dann halte ich inne, ich halte auch an, ganz konkret, ich bleibe stehen. Mhm. Ich halte also inne und atme ganz tief 3-mal. Ich folge meinem Atem über die ganze Länge des Einatmens und des Ausatmens. Und es bedeutet, dass ich in der Zeit, wenn ich wirklich anwesend bin, nicht denke. Und wenn ich das gemacht habe, diese 3-mal, das ist schon viel, dann habe ich Geist und Körper wieder zusammengebracht in diesen Moment. Und dann kann ich erfrischt und auf neue Weise weitergehen. Das sind zum Beispiel solche Übungen aus dem Zen.
Ich zitiere aus deinem Zen-Buch der Lebenskunst. Zen ist keine Philosophie und keine Theorie. Zen verlangt von uns, uns mit Haut und Haaren auf die Erfahrung der inneren und äußeren Welt einzulassen. Nur was wir wirklich erfahren haben, wird uns und unser Leben verwandeln in ein Kunstwerk, wenn wir es gelernt haben, mit unserem Handwerkszeug Achtsamkeit klug und genau umzugehen. Inwieweit hängen für dich Zen und Künstlerdasein zusammen? Ist Zen eine Kunst? Beziehungsweise ist jede Ausübung von Kunst auch Zen?
Ich würde eher sagen, was ich eben meinte. Ich stelle mir immer wieder die Frage, ist Zen in meiner Kunst? Ist es drin oder ist es nicht drin? Also darauf kann ich es abklopfen. Es gibt natürlich die Zen-Künste. Und ich habe ja auch alle 3-mal gelernt, ein bisschen. Es gibt Ikebana, das kennt jeder, nicht? Dieses Blumenstecken. Und es gibt Kalligrafie, das habe ich gelernt. Es gibt auch die Kampfkünste, da kenne ich mich nicht aus. Und es gibt Teezeremonie. Und das sind Künste, in denen Zen geschult wird. Also es ist sehr wichtig zu schauen, wie stecke ich die Blume? Welche Blume nehme ich? Wo gehört sie hin? Oder in der Teezeremonie, die ungeheuer schwierig ist, wie schäume ich den Tee auf? Wie reiche ich die Schale? Und das bedeutet immer, und darauf schaut dann der Lehrer, ist die Schülerin ganz und gar im Moment anwesend? Ist sie wirklich gesammelt in ihrem Tun? Oder überlegt sie, Moment, wo ist jetzt der Gast, dem ich das geben muss? Oder habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht? Wie gieße ich das Wasser auf? Schon ist der Moment des Zen vorbei. Wir sind nicht mehr wirklich im Tun. Ja, und so kann Zen wirklich in den profansten Tätigkeiten sein. Im Fensterputzen zum Beispiel. Ist Zen drin oder nicht? Putze ich wirklich das Fenster, nur das Fenster? Oder überlege ich mir, was ich heute Mittag zu essen kochen will?
Haben sich Zen und Buddhismus parallel entwickelt? Oder wie hängen die beiden historisch zusammen?
Also am Anfang steht natürlich Buddha, das ist klar. Und das Zen behauptet gern, dass es die originale Lehre des Buddha umsetze. Und es gibt tatsächlich Sutras, Satipatthana Sutra zum Beispiel, Achtsamkeit auf den Atem, in dem wirklich ganz klar diese klare Anwesenheit gelehrt wird in Sutras. Buddhismus, wie jede Religion, hat sich im Lauf der Jahrzehnte, Jahrtausende entwickelt zu einer Organisation mit Hierarchien, mit Regeln, mit Tempeln. Und das Zen ist natürlich genauso anarchisch, wie alle Mystiker sind, und hat sich davon gelöst. Buddhismus und Zen passen nicht immer ganz gut zusammen. Das ist bis heute so. Wir Zen-Leute werden so ein bisschen als die, naja, diese kleinen Verrückten angesehen bei vielen. Ich weiß das, mir macht das aber Spaß. Und mir fällt gerade etwas ein, das ist eine ganz wunderbare Definition von Mystiker, jetzt von einem Christen gesagt, von einem Benediktinerpater, nämlich von David Steindl Rast, der auch gleichzeitig Zen praktiziert hat und beides kennt und gesagt hat, ein Mystiker ist ein Mensch, der die Erfahrung des großen Geheimnisses lebt. Und da ist ganz viel drin in diesem kleinen Satz, denn das große Geheimnis bleibt immer ein großes Geheimnis. Das können wir nie lüften. Aber wir können eine Erfahrung davon haben. Ja, das ist zum Beispiel ein Weg dazu, Zen. Und dann aber müssen wir es leben. Denn wir müssen das ausdrücken. Jetzt sind wir wieder bei der Kunst. Wir müssen es ausdrücken zum Wohl des Ganzen.
Und wie ist im Zen der Blick auf den Tod?
Da gibt es auch eine schöne Zen-Geschichte. Da kommt auch ein Novize zu seinem Meister und sagt, Meister, bitte sagen Sie mir, was geschieht mit mir nach meinem Tod? Sagt der Meister, woher soll ich das wissen? Ich bin noch nicht gestorben. Das ist typisch Zen. Zen sagt, mach dir keine Gedanken über irgendetwas in der Zukunft. Es gibt nur diesen Augenblick. Und ich kann das nur betonen immer wieder. Zeit ist eine ganz wunderbare Sache zum Trainieren. Wir müssen uns immer wieder klar machen, es gibt nur die Gegenwart. Diesen Augenblick und den nächsten immer wieder Gegenwart. Und wenn wir uns erinnern, dann tun wir das jetzt. Und wenn wir etwas befürchten und erhoffen, dann tun wir das auch jetzt. Es gibt nur die Gegenwart. Das ist das Geheimnis für eine Zen-Praxis.
Und dennoch führt ja die Beschäftigung mit dem Tod dazu, dass man das Leben noch mehr lebt oder noch tiefer leben kann.
Das Bewusstsein, dass wir nicht immer da sein werden, das ist ja immer da bei uns allen. Ich persönlich finde das ein ganz wichtiger Gedanke. Der spirituelle Lehrer Eckhart Tolle hat mal gesagt, Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Tod ist das Gegenteil von Geburt. Mhm. Und es ist ja sogar die Quantenphysik, die uns zeigt, dass keine Energie verloren gehen kann. Alles verwandelt sich nur. Und alles ist auch unablässig in Verwandlung. Alles verändert sich ständig, wie wir gesehen haben an dem Bild vom Netz des Indra. Und wir sind eingebunden in diese Verwandlung. Wir verwandeln uns, wir verwandeln mit. Und ja, wir sterben eigentlich in jedem Moment.
Alles ist mit allem verbunden. Das ist auch Teil der Lehre von dem vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh, der das Wort Interbeing, soweit ich weiß, in die Welt gebracht hat. War Thich Nhat Hanh ein Zen-Praktizierender, kann man das so sagen? Und war er auch einer deiner Lehrer?
Thich Nhat Hanh war Zen-Meister in der Rinzai-Tradition, offiziell eingesetzt und anerkannt. Und ja, ich durfte bei ihm bis zu seinem Tod 20 Jahre lang lernen. Ich war vorher im japanischen Zen und bin dann ihm begegnet. Und er hat mir gezeigt, wie ich Zen in den Alltag integrieren kann. Und Thich Nhat Hanh war für mich in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Denn er war derjenige, der sich enorm angelegt hat in Vietnam mit den Hierarchien seines Ordens. Also er war Mönch, aber er fand immer, dass die vietnamesische Kirche an den Menschen vorbei regiert hat. Die haben sich selbst gefeiert. Und er fand das ganz furchtbar. Und er wollte immer den Buddhismus in das Volk bringen. Und so war er ein Ketzer. Und während des Vietnamkriegs musste er ja dann, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, musste er fliehen aus Vietnam und fand letztendlich in Südfrankreich ein Exil, war vorher von Martin Luther King für den Friedensnobelpreis nominiert worden, weil er, und das ist auch so ein Beispiel, an das ich mich immer wieder mal erinnere, wenn ich auch meine Urteile abgeben möchte, weil er im Vietnamkrieg sich auf keine Seite gestellt hat. Er hat weder zu den Kommunisten noch zu den Amerikanern gehalten. Er hat nur Frieden gewollt. Und Frieden, hat er gesagt, ist immer Versöhnung zwischen den einzelnen Parteien. Und das hat mich sehr berührt. Und wir haben in diesem Zentrum in Südfrankreich sehr viel gelernt, wie können wir Frieden erschaffen in der Welt, ein ganz großes Thema, ja, gerade heute. Und dieser Frieden beginnt immer bei uns selbst. Und er hat gesagt, eure Friedensbewegungen sind nicht erfolgreich, weil ihr selbst friedlos seid. Das ist der Punkt. Wir müssen bei uns anfangen. Ich muss in mir Frieden erschaffen. Auch meine Urteile, nicht nur über andere, auch über mich. Wie behandle ich mich selbst? Damit fängt es an. Wie gestalte ich meinen Tag? Was esse ich? Wie spreche ich mit anderen? Es geht ganz langsam von innen nach außen. Und wenn ich mir die Welt heute anschaue, dann frage ich mich, wie können wir wieder den Parteien, die jetzt an den Verhandlungstischen sitzen und jede Partei will für sich das Größtmögliche herausholen, wie können wir denen sagen und zeigen, bitte haltet einmal inne, kehrt zu euch selbst zurück, spürt in euch hinein, hört auf zu urteilen und zu verurteilen. Und findet Wege, die heilsam sind für das große Ganze, nicht nur für euch persönlich. Und das sind Dinge, die wir in Plum Village, wie das Zentrum in der Nähe von Bordeaux heißt, immer wieder eingeübt haben. Eine sehr, sehr wertvolle Zeit, für die ich sehr dankbar bin.
Und das ist auch eine Art von Leben, die du dann auch als Kunstwerk bezeichnen würdest.
Absolut, ja.
Warum stehst du morgens auf?
Ich stehe auf, weil ich immer noch neugierig bin, was dieser Tag mir wohl bringen wird.
Stell dir vor, eine gute Fee kommt und sagt dir, Margret Irrgang, du hast einen Wunsch frei. Welcher wäre dieser?
Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Menschen erkennen, wie sehr sie sich ihr Leiden oft selbst erschaffen und dass sie Wege finden, dieses Leiden zu beenden, zum Wohl des Ganzen. Und ich halte das da gerne mit dem Dalai Lama, der mal gesagt hat, er wünscht sich, dass alle Menschen glücklich sind, aus ganz egozentrischen Gründen, weil es so viel angenehmer ist, mit glücklichen, freien Menschen zusammen zu sein.
Mit diesem Satz wollen wir das Interview beschließen. Ich fühle mich erfüllt und gefüllt und inspiriert von dir, von deinen Aussagen. Und wir sind sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, ich danke euch, Christoph und Alessandro, dass ihr hierher gekommen seid und mir die Gelegenheit gegeben habt, ein bisschen mit euch zu sprechen.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Sie hörten Let's Talk Why. Der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.